Das ist in der Tat eines der stärksten Bilder im Neuen Testament, das wir für die Gemeinde haben, Familie. Zwar gibt es nirgends eine Bibelstelle, wo Gemeinde direkt als Familie bezeichnet wird, aber wir haben ganz viel indirekte Bezüge. Zum Beispiel, dass Gott unser gemeinsamer Vater ist, dass wir gemeinsam ihn als Vater haben. Das ist jetzt nicht auf das männliche Geschlecht bezogen, sondern darauf, dass der Vater der Fürsorger der Familie ist, der Versorger, der Beschützer, der Leiter. Oder dass die Christen im Neuen Testament oft als Geschwister bezeichnet werden. Je nachdem, in welchen frommen Kreisen ich mich manchmal aufhalte, werde ich als Bruder Schrot begrüßt oder angesprochen. Das kennen die einen oder anderen vielleicht auch noch von euch. Das kommt daher, dass wir uns als Familie verstehen. Und wie in einer irdischen Familie ist es nun halt auch so, dass man sich seine Geschwister nicht aussuchen kann. Das sind die Eltern schuld, welche und wie viel Geschwister man bekommt. Und so ist es auch in einer Gemeinde, dass man die Gemeinde von der Bibel her ist kein Club von Menschen, die am gleichen Thema interessiert sind. Das vielleicht auch, aber das ist nicht das übergeordnete Thema, sondern die Gemeinde, das sind Menschen, die von Gott als ihrem Vater gemeinsam in eine Familie gestellt worden sind. Und wie in einer irdischen Familie hat man natürlich auch in der Gemeindefamilie seine Rechte, aber auch seine Pflichten. Man hat seine Gaben, mit denen man etwas beitragen kann. Seine Talente, die man zum Wohl der Familie mit einbringt. Es gibt Schwache und Starke, die füreinander Verantwortung übernehmen. Wir finden noch andere Beispiele und Bilder im Neuen Testament, wo das Setting der Familie auftaucht. Zum Beispiel gibt es da auch Babys, die noch Milch zu essen brauchen und schon Erwachsene, die schon festere Speise essen. Also alle diese ganzen unterschiedlichen Bilder finden wir im Neuen Testament, wo Gemeinde direkt oder indirekt als Familie gekennzeichnet wird. Wir heute, die wir so in mehr oder weniger einem christlichen Kontext uns befinden, haben uns daran schon gewöhnt. Das ist jetzt nichts Neues, was ich euch sage. Aber in der Antike war das eine revolutionäre Neuerscheinung. In der Antike gab es keine Krankenversicherung, keine Altersabsicherung, keine Rente. Diese ganzen soziale Fürsorgeeinrichtungen und Leistungen, die bei uns auch ein Sozialstaat übernimmt oder die Diakonie, die gab es gar nicht. Und der einzige Verband oder die einzige Gruppierung, in der man ein Stück weit Schutz gefunden hat und Rückhalt, das war der Sippenverband, der Familienverband. In manchen afrikanischen oder auch asiatischen Ländern ist das bis heute noch so. Also in bestimmten afrikanischen Ländern, wenn man da ins Krankenhaus geht oder ins Krankenhaus gehen muss, sofern es das überhaupt gibt, da kriegt man kein Essen, da wird man auch nicht gewaschen. Da müssen Familienangehörige mit dabei sein, die das Essen zubereiten, die Leute waschen und pflegen. Das ist ganz selbstverständlich. Und wenn du keine Familie hast, dann hast du eben niemand. Und das Verrückte war, dass so ums Jahr 30 nach Christus plötzlich Menschen zusammenleben, zusammen feiern, die füreinander Verantwortung übernehmen, die sich umeinander kümmern, die Armen versorgen, die sich um die Witwen bemühen, die sich um Waisen kümmern, die gar nicht miteinander verwandt sind. Das ist unglaublich. Da gibt es Menschen, die sind nicht mit dir verwandt und die geben dir plötzlich Geld oder Kleider oder Essen. Warum machen die das? Sind die verrückt? Gemeinde als Familie, Gemeinde als Schutzraum, Gemeinde als ein Ort, wo man füreinander sorgt, wo man wie eine Familie zusammenlebt, zusammenhält, füreinander Verantwortung übernimmt, obwohl man nicht blutsverwandt ist. Das ist völlig neu. Das war radikal, revolutionär, anders, ungewohnt. Das hat Fragen aufgeworfen. Das war außergewöhnlich. Gemeinde, so haben es manche Denker dann auch bezeichnet, Gemeinde war in der damaligen Zeit eine Kontrastgesellschaft. Das fiel auf. Das war etwas absolut Neues. Das war auch attraktiv. Also wir merken schon, Gemeinde, Familie, da geht es nicht nur um so ein bisschen kuschelig Zusammensein am Sonntagmorgen, da geht es um ganz elementare Dinge, die neu sind, die revolutionär sind. Und ich habe vorhin die Frage gestellt, warum tun die das? Warum machen die das? Warum gibt es Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen, obwohl sie doch gar nicht miteinander verwandt sind? Eine Antwort finden wir in unserem heutigen Predigttext aus dem Johannesevangelium Kapitel 13. Ich lese ein paar Verse. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Dann kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm: Herr, du solltest mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und ich überspringe jetzt ein paar Verse und lese ab Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander euch die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ich werde in 14 Tagen noch einmal über diesen Text predigen. Heute möchte ich diesen Text unter folgendem Aspekt beleuchten. Was hat das mit der Fußwaschung mit uns zu tun? Mit uns als Gemeindefamilie? Und in 14 Tagen möchte ich diesen Text beleuchten mit euch zusammen unter der Fragestellung: Was sagt dieser Bibeltext von der Fußwaschung eigentlich über Jesus? Heute geht es um uns, um unser Miteinander in der Gemeindefamilie. Und ich möchte drei Punkte mit euch anschauen. In der Gemeindefamilie sind wir einander Diener. In der Gemeindefamilie sind wir einander Lastenträger und in der Gemeindefamilie sind wir einander Heilungskomplizen. Diener, Lastenträger und Heilungskomplizen. Was Jesus da getan hat, bei diesem letzten Abendessen, und es war auch ein Passamahl, was Jesus da getan hat, war in der Antike die Arbeit eines Sklaven. Das war keine Arbeit, die ein freier Mann verrichtet hat. Manchmal haben es Frauen übernommen, die rangierten so auf der sozialen Skala so ein bisschen so über den Sklaven. Aber meistens war es Sklavenarbeit. Jesus ist sich nicht zu schade, das zu tun. Jesus fühlt sich nicht zu groß, um sich zu bücken und vor seinen Jüngern niederzuknien und diesen Dienst zu tun. Die Liebe von Jesus ist so stark, dass er gar nicht anders kann, als das zu tun. Wir haben das in Vers 1 gelesen. Wie Jesus seine Jünger geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. So heißt es dort. Jesus hört nicht irgendwann auf zu lieben. Jesus steigt nicht dann aus der Beziehung aus, wenn es ihm zu anstrengend wird. So wie wir das ja vielleicht auch von uns selber kennen oder auch schon selber vielleicht schmerzhaft erlebt haben. Dass Menschen uns fallen lassen, wenn es dann zu anstrengend wird. Dass Menschen zu uns auf Distanz gehen, wenn wir sie enttäuscht haben. Wenn wir versagt haben. Jesus lässt nicht ab. Jesus hört nicht auf, seine Jünger zu lieben. Auch dann, wenn es ganz unbequem wird, ja, sogar dann, wenn es ihnen sein eigenes Leben kostet. Jesus weiß sich so vom Vater geliebt, dass er lieben kann, dass er schenken kann, ohne zu verlieren. Martin Luther hat einmal einen Satz gesagt, der das, was hier passiert ist, unglaublich gut beleuchtet und der auch ganz, ganz viel immer wieder in mein eigenes Leben hineinspricht. Martin Luther hat einmal gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Und im gleichen Atemzug sagt er, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan. Wie passt das zusammen? Ich sag's nochmal. Martin Luther hat gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Und im gleichen Atemzug fährt er fort, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan. Wie meint Luther das? Ich glaube, dass Martin Luther, als er diesen Satz formuliert hat, Jesus angeschaut hat, hier bei dieser Fußwaschung. Jesus war so frei, dass er das freiwillig tun konnte. Jesus hat es nicht getan, weil er musste. Die Liebe muss nichts, aber sie kann alles. Die Liebe lässt sich nicht manipulieren. Die Liebe agiert nicht aus schlechtem Gewissen, aus Schuldgefühlen. All das kennt Jesus nicht. Jesus fühlt sich nicht irgendwie gezwungen. Er ist wirklich frei. Aber gerade weil er frei ist, weil er sich nicht seine Schulterklappen polieren muss, weil er so frei ist, dass es ihm nicht darauf ankommt, in der Rangordnung irgendwo ganz oben sein zu müssen, weil er von dem allem frei ist, deshalb kann er sich bücken und das tun. Die einzige Möglichkeit, wirklich frei sein zum Dienst füreinander, ist die Liebe. Die Liebe muss nichts. Das wäre ein Selbstwiderspruch, eine Liebe, die muss. Aber gerade deshalb kann sie alles. Jesus ist ein freier Herr aller Dinge. Das lesen wir in Vers 2. Vielleicht können wir den nochmal einbeamen. Nein, Vers 3. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat. Ja, das ist das. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge. Und niemandem untertan. Und in Vers 4 merken wir, dass das gerade diese Freiheit dazu führt, dass Luther sagen kann, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan. Gerade weil Jesus sich vom Vater so geliebt hat, gerade weil Gott ihm die Hände füllt, gerade weil es Jesus nicht darauf ankommt, zu zeigen, wie groß und stark und toll er ist und dass alle anderen ihn auch so toll finden müssen, gerade deshalb kann er dienen. Und das ist das Beispiel, das er uns gegeben hat. Am Ende dieses Textes haben wir das gelesen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Aus den anderen Evangelien wissen wir, mit was die Jünger zu diesem Zeitpunkt am meisten beschäftigt waren. Wisst ihr das? Wenn wir die Parallelstellen dazu ziehen, die haben sich genau zu diesem Zeitpunkt darüber gestritten, wer die Ehrenplätze kriegt im Reich Gottes. Die haben da so separate extra Verhandlungen geführt mit Jesus. So, darf ich zu deiner Rechten? Kannst du mir diesen Platz reservieren? Und Jesus sagt ihnen, hey, darauf kommt es überhaupt nicht drauf an. Wenn ihr mich anschaut, dann wisst ihr, dass ihr einander Diener sein könnt aus Liebe. Jesus weiß, dass Gemeindefamilie nur so funktioniert, wenn wir diese Haltung, wenn wir diese Gesinnung von Jesus haben, einander Diener zu sein. Nicht, weil wir kriechen, nicht, weil unser Selbstwert so klein ist, dass wir es nötig haben, allen anderen hinterher zu schleimen. Es ist überhaupt nicht die Gesinnung von Jesus. Es geht nicht um Unterwürfigkeit. Es geht um Dienen aus einer Stärke, die von der Liebe geboren ist. Das war der erste Punkt. In der Gemeindefamilie sind wir einander Diener. Zweiter Punkt. In der Gemeindefamilie sind wir einander Lastenträger. Jeder von uns trägt. Wir alle tragen einen Rucksack. Jeder von uns hat einen unsichtbaren Rucksack. Da ist alles Mögliche drin. Auch positive Erfahrungen, aber auch viel Dinge, die uns belasten. Enttäuschungen, Konflikte, unser eigenes Versagen, geplatzte Träume, Verletzungen, die uns zugefügt wurden. Und wir tragen das mit uns rum. Oder vielleicht wechsle ich lieber das Bild in dieses Bildmaterial, das uns dieser Text liefert. Ich könnte auch sagen, jeder von uns ist beschmutzt. An jedem von uns klebt ein Haufen Dreck. Ja, das ist ja die Realität, wenn man so tagsüber in den Straßen Palästinas unterwegs ist. Da bleibt man nicht einfach so sauber. Die Straßen waren nicht mit Asphalt geglättet. Das waren entweder staubige Straßen oder, wenn es geregnet hat, waren es gar keine Straßen mehr. Wenn es mal geregnet hat, dann waren es Schlammpisten. Ja? Also dazwischen gab es nicht viel. Entweder Staub oder Schlamm. Und wenn man da unterwegs ist, da wird man schmutzig. Da klebt der Dreck vom Alltag an einem. Und wenn man dann in ein Haus kam und Tischgemeinschaft haben wollte, wisst ihr, da gab es ja auch nicht so tolle Tische, wie wir das haben. Wir haben ja, sage ich mal, Schmutzverbergungstische. Ja, oben ist eine schöne weiße Tischdecke und unten drunter, da ist der Dreck. Also, aber in der Antike, da gab es keine Tische. Da lag man zu Tisch. Da lag man und da hat man sozusagen dem anderen den eigenen Dreck ins Gesicht gestreckt. Das war auch nicht sehr wohlriechend. Das war ziemlich unangenehm. Und weil das so war, gab es eben diese Einrichtung, dass man, bevor man sich zu Tische lag, dass man eben die Füße gewaschen bekommen hat. Dass man sich den Dreck entfernt hat. Dass man, wenn man miteinander feiert und isst und Gemeinschaft hat, dass man diesen ganzen Ballast eben los wird, den Dreck, mit dem man so sich den ganzen Alltag über herumquält und herumschlägt. Und das ist das, was Jesus eigentlich hier sagen möchte. Hey, in der Gemeindefamilie seid ihr füreinander da, dass ihr euch den Dreck wegwascht. Dass ihr euch das abnehmt, was euch belastet. Dass ihr nicht mit dem Finger zeigt, oh, guck mal, was der für schmutzige Füße hat. Guck mal, was der schon wieder mit sich rumträgt. Guck mal, wo der heute sich wohl rumgetrieben hat. Kann man ja an seinen Füßen sehen, wo der war. Sondern, dass man eine Schüssel nimmt und den Dreck wegwäscht. Dass man das entfernt, was dem anderen zu schaffen macht. Dass man das loswerden kann in der Gemeinde, Familie. Dass man nicht heile Welt spielen muss. So den Schmutz ein bisschen unter den Tisch strecken und hoffen, dass es niemand riecht. Sondern, dass man das loswerden kann. Gemeinde, Familie als ein Ort, wo man lastenlos wird, wo man den Schmutz los wird, wo man schuldlos wird, aber nicht nur Schuld, Verletzungen, Enttäuschungen, das, wo ich mit mir selber nicht zurechtkomme, wo andere mir zugesetzt haben, dass ich sein darf, dass ich ankommen darf und weiß, jetzt werde ich hier in der Familie nicht auch noch fertig gemacht, hier muss ich nicht immer nur stark sein, hier darf ich einfach ankommen und loslassen. In der Gemeindefamilie sind wir Lastenträger, Lastenträger. Da darf ich loswerden. Und der letzte Punkt. In der Gemeindefamilie sind wir einander Heilungskomplizen. Ich werde euch gleich sagen, wo ich dieses Wort her habe. Wir reden gerne, ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon begegnet, mir als Theologen natürlich schon häufiger, Gemeinde, wir reden davon, Gemeinde ist heilende Gemeinschaft. Heilende Gemeinschaft hört sich toll an. Wunderbar. Aber wenn wir die 12 Apostel anschauen, damals, war das alles andere als eine heilende Gemeinschaft. Die waren zum Teil heftig zerstritten. Die konnten überhaupt nicht miteinander. Die einen, das waren radikale Freiheitskämpfer, bewaffnet bis an die Zähne, um die Römer mit Gewalt aus dem Land zu vertreiben. Und in der gleichen Gruppe eingeschworene Pazifisten. Wie passt das zusammen? In der Gruppe der 12 Apostel waren auf der einen Seite Menschen, die gegen die Römer kämpfen wollten, und auf der anderen Seite Menschen, die mit ihnen kollaboriert haben, zusammengearbeitet haben. Das waren die schlimmsten Feinde. Wie passt das zusammen? Das Verrückte ist, dass Jesus diese 12 Leute ganz bewusst ausgesucht hat und zusammengestellt und zusammengeführt hat zu einer Gemeinschaft. In Markus 6 heißt es, dass er eine ganze Nacht gebetet hat, mit dem Vater im intensiven Kontakt war, bevor er die Jünger berufen hat. Das waren so keine Gelegenheitsberufungen. Das war nicht so, dass Jesus, als er durch die Straßen ging, gesagt hat, oh, ich bin froh, wenn ich überhaupt jemanden kriege. Der hat sich die Leute ganz bewusst ausgesucht. Hat gesagt, komm, folge du mir nach. Und dich will ich auch haben. Und dann war so ein chaotischer Haufen von 12 Leuten zusammen, die überhaupt nicht mit zueinander gepasst haben. Und Jesus hat mit ihnen gelebt, war mit ihnen unterwegs und hat gesagt, und wir wollen gemeinsam lernen, was das heißt jetzt, Gemeinschaft zu haben. Wie das funktioniert hat, das habe ich ja gerade eben schon beleuchtet. Die haben sich immer überlegt, wer ist der Beste, wer ist der Größte, der Schnellste, der Tollste, der Frömmste. Ich habe folgendes Zitat gefunden in einem Buch. Das heißt Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Tolles Buch. Zitat. Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass Gott uns die Partner schickt, durch die wir am ehesten heil werden. Heil werden tut so weh. Wenn wir jemanden abweisen, der uns helfen könnte, heil zu werden, schickt Gott jemand anderen. Ich glaube nicht, dass er uns bestraft. Er gesteht uns jede Menge Versuche zu. Ich glaube, er schickt uns Heilungskomplizen in allen möglichen Formen, nicht nur in Gestalt von Ehepartnern. Wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir irgendwann einen oder mehrere solche Helfer hereinlassen. Versteht ihr, was da steht? Ich lese nochmal, vielleicht war es zu schnell. Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass Gott uns die Partner schickt, durch die wir am ehesten heil werden. Heil werden tut weh. Wenn wir jemanden abweisen, der uns helfen könnte, heil zu werden, schickt Gott jemand anderen. Ich glaube nicht, dass er uns bestraft. Er gesteht uns jede Menge Versuche zu. Ich glaube, er schickt uns Heilungskomplizen in allen möglichen Formen, nicht nur in Gestalt von Ehepartnern. Wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir irgendwann einen oder mehrere solche Helfer hereinlassen. Wenn wir in einer Gemeinschaft zusammenleben, wenn wir in einer Familie zusammenleben, auch wenn wir in einer Gemeinde zusammenleben, dann geht es, so kenne ich wenigstens meine eigene Sicht, meine eigene Haltung, meistens darum, dass sich die anderen verändern. Immer müssen sich die anderen verändern. Unser ganzes Leben lang sind wir damit beschäftigt, immer die anderen zu verändern. Wenn die anderen nur so wären, wie ich meine, dass sie sein müssten, dann wäre eigentlich alles okay. Und dabei merke ich gar nicht, dass ich derjenige bin, der Veränderung braucht. Dass ich derjenige bin, der unheil ist. Der ganz, ganz dringend das braucht, dass Jesus ihm zeigt, du guck mal, das ist nicht so, wie es sein muss. Das ist noch nicht heil in deinem Leben. Das ist noch nicht aus der Liebe geboren. Das ist noch aus dem Minderwert. Das ist noch, da trägst du noch deine Narben mit herum. Da reagierst du noch so und so weiter. Und ich will das nicht wahrhaben. Und deshalb fange ich an, die Menschen, die mir auf diesen blinden Fleck zeigen, fange ich an, an denen herum zu manipulieren und denke, die müssen sich ändern. So war das ja hier an dieser Szene. Tja, wer ist jetzt wohl der Erste, der hier die Schüssel nimmt? Ja? Das sind 11 Jünger, die haben es alle nötig, eine Lektion in Demut zu lernen. Mal gespannt, wer hier zuerst anfängt. Und so sitzen wir mit den Armen überschränkt und hoffen, dass irgendeiner anfängt, sich zu verändern. Und merken gar nicht, wie unheil wir sind. Und dann steht Jesus auf. Jesus steht auf, nimmt die Schüssel und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und Petrus, der denkt, das ist gar nicht echt. Das ist bestimmt nur so ein pädagogischer Trick von Jesus. Er sagt, nee, Jesus, du mir die Füße waschen, kommt gar nicht in Frage. In Klammern, das ist Jakobus' Job. Das müsste eigentlich Andreas machen. Und wisst ihr, Jesus meint das bitter ernst. Der meint das so ernst, dass er das weiter durchzieht, obwohl Petrus anfängt zu kapieren. Wenn Jesus geliebt hätte als pädagogischer Trick, dann hätte das so ausgesehen. Hey Petrus, gut, dass du es merkst. Hier ist die Schüssel, mach weiter. Aber Jesus liebt nicht als pädagogisches Prinzip. Das ist oft unsere Art zu lieben. Wir lieben so lange, dass bis es der andere endlich verstanden hat. Jetzt kannst du ja weitermachen, jetzt bin ich dran. So. Und genau das hält der Petrus nicht aus. Weil er jetzt, als Jesus sich so erniedrigt vor ihm, wird er konfrontiert mit seiner eigenen Schattenseite. Das ist unerträglich, das ist beschämend, wie Jesus sich hier demütigt. Und genau das ermöglicht dem Petrus einen Blick auf sein eigenes verbogenes Denken, auf seinen versteckten Egoismus, auf seine ganz tief innen drin eingenistete, unheile Seele. Und so beginnt ein Heilungsprozess. Und das ist das, was Jesus mit uns vorhat. Und wisst ihr, das ist das, worum es eigentlich geht in dieser Gemeinde. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen in dieser Gemeinde. Ihr alle, eingeschlossen ich, wir sind ein wilder Haufen an unheilen, egoistischen Menschen. Das ist so. Wir alle, mich eingeschlossen, wir sind ein wilder Haufen, ein ungezähmter Haufen an unheilen, lieblosen Egoisten. Wir sind die Jünger. Wir sind die 12, wo jeder es nicht nötig hat, die Schüssel zu nehmen. Das sind wir. Herzlich willkommen in dieser Gemeinde. Das ist die Realität. Wenn du dir das anders vorgestellt hast, dann brauchst du gar nicht mehr kommen. Jeder von uns ist das. Wenn du ein Traumbild, eine Illusion von Gemeinde hast, dann geh, du brauchst das nicht. Aber ich sage noch einmal, herzlich willkommen in dieser Gemeinde. Hier in dieser Gemeinde gibt es eine einzigartige Chance, von Jesus berührt und verändert zu werden. Denn dazu bist du hier. Und alle anderen Menschen hier sind deine Heilungskomplizen. Alle anderen Menschen sind die, die Jesus ganz liebevoll ausgesucht hat, persönlich ausgesucht hat, als Heilungskomplize für dich und mich. Weil Jesus das möchte, dass ich verändert werde, dass mein Egoismus verändert wird. Wenn du das möchtest, herzlich willkommen in dieser Gemeinde, dann kannst du hier mitmachen. Dann ist das ein Ort, kann das ein Ort werden für uns alle, wo wir verändert werden, wo Familie, Gemeinde als Familie Realität wird und wo wir vielleicht etwas wieder füreinander erleben und auch in dieser Welt, von dem, was ich eingangs erzählt habe, Gemeinde als Kontrastgesellschaft, Gemeinde als ein Ort, wo Heilung möglich ist, Gemeinde, die Licht und Salz in dieser Welt ist. Ich möchte noch beten. Herr, diese Fußwaschung, diese Szene damals reißt den Jüngern damals, aber auch uns heute, reißt uns die Masken weg. Aber nicht lieblos, nicht brutal, sondern ganz demütig und sanft. Du, Jesus, der sich erniedrigt, du hältst uns den Spiegel vor. Wie krank, wie verbogen, wie egoistisch, wie selbstbezogen und hart wir in unserem Herzen sind. Du machst das nicht mit dem Zeigefinger. Du beschämst uns nicht, sondern du bietest uns eine Möglichkeit, heil zu werden. Du wäschst uns die Füße. Du wirst unser Diener und Sklave. Und jetzt beten wir darum, dass wir Gemeinde nicht verwechseln mit einem Club, nicht verwechseln mit einem Ort der Selbstverwirklichung und wo wir unsere eigene Bestätigung verdienen und unseren Selbstwert, sondern dass wir Gemeinde begreifen als eine Familie, wo wir einander Diener sind und Lastenträger und wo Heilung geschieht. Und wir beten darum, dass wir selber beginnen, heil zu werden, dass wir das an uns zulassen und dass wir auch anderen die Chance geben, heil zu werden. Das kannst nur du, Jesus. Und wir beten darum, dass du als Herr dieser Gemeinde an uns dieses Werk tust. Amen.